haben heute eine absolut wichtige Stelle, wie ich denke, ich weiß nicht, was ihr denkt. Die Bergpredigt ist so, wie wenn der Herr sagt, ich habe euch alle diese Themen und ich will das alles in eine Predigt reinschmeißen und ganz klipp und klar, ganz kurz diese Dinge ansprechen. Aber wenn wir dann denken, dass der Herr alle diese Themen in eine einzige Predigt angesprochen hat. Wir merken auch, dass er immer wieder diese Dinge betont hat. Die kommen in andere Stellen auch vor, in ganz andere Arten und Weisen, Gleichnisse, verschiedene Themen, die er dann halt durch Beispiele dann noch mehr erklärt. Und was wir heute haben, ist ein Thema, das sehr, sehr wichtig ist. Würden wir dieses Thema und das, was wir letzte Woche auch betrachtet haben, wirklich zu Herzen nehmen? Wenn wir wirklich verstehen würden, was es bedeutet, das Böse mit Gutem zu überwinden, da würde das wirklich sehr, sehr viele Probleme in unsere Familien, in unserer Gesellschaft, in unserer Gemeinde tatsächlich sofort lösen. Sofort. Und wir merken, dass diese Sache aber sitzt sehr tief in uns. Es wird thematisiert in verschiedenen Arten und Weisen. Leider dort, wo vor allem am tiefsten Geborgenheit, Ruhe, Liebe, Geduld, Bereitschaft zur Vergebung vorhanden sein soll, nämlich die Ehe, die Familie, gerade dort, wo das vorhanden sein soll, in unserer Gesellschaft kriselt es extrem. Ich möchte jetzt kein Spaßverderber sein, aber ich werde jetzt von einem Film erzählen. Wenn du den Film noch nicht gesehen hast, es tut mir leid, ich werde jetzt ein bisschen ich werde nicht alles erzählen. Es lohnt sich, diesen Film anzuschauen. Wer hat schon Fireproof oder Feuersicher den Film gesehen? Kennt ihr das? Nur ein paar, okay. Sehr gut. Das heißt, wenn es noch nicht gesehen, ich kann es wirklich empfehlen, es ist nicht neu. 2001 ungefähr ist es herausgekommen. Aber in diesem Film dreht sich es um einen Mann, ein junger Mann, ein Ehepaar. Der eine heißt Caleb und die Frau heißt Catherine. Caleb ist Feuerwehrmann, Catherine arbeitet in einem Krankenhaus, in Administration. In dieser Ehe kriselt es extrem. Die sind nicht gläubig, sie kennen den Herrn nicht. Der eine, der Caleb, ist sehr egoistisch und selbstsüchtig. Er spart schon seit Jahren massiv, um ein riesiges Boot zu kaufen, weil es sein Lebenstraum ist, so ein Boot zu besitzen. Die Catherine dagegen arbeitet sehr hart und ist sehr überfordert, als eben das Haushalt zu machen. Sie hat viel in der Arbeit zu tun. Und auch ihre Mutter hat einen Schlaganfall gehabt und ist wirklich schwer dadurch behindert und kann nicht mal reden, kann nicht wirklich gehen, braucht einen extrem teuren Krankenbett, sozusagen neues Bett und auch ein extrem teures Rollstuhl, weil sie so behindert ist. Caleb, der Ehemann, ist nicht mal annähernd bereit, irgendwas dafür beizusteuern, weil er sein Boot haben will. Lange Rede, kurzer Sinn, es kommt dazu, dass alles explodiert. Und wie es so oft leider in Beziehungen passiert und vorkommt, beide wollen ihren eigenen Weg gehen. Diesen Weg ist mit dem Weg des anderen nichts zu vereinbaren. Und die Catherine reicht dann die Scheidung ein. In dieser Geschichte, die Eltern von Caleb sind gläubig. Und sie wollen eben Caleb dazu ermutigen, erstens zum Herrn zu kommen, aber zweitens auch für seine Ehe zu kämpfen. Nicht einfach aufzugeben und absolut egoistisch zu sein. Lange Rede, kurzer Sinn, durch einen Prozess lernt dieser Ehemann Caleb, dass er erstens den Herrn Jesus braucht, dass er seine Frau genauso behandelt, wie er Jesus behandelt hat. Und zwar ablehnend, egoistisch und nicht bereit ist, zuzuhören und Liebe zu geben. Er kommt zum Glauben und dann fängt er an, tatsächlich damit zu beginnen oder zu arbeiten, seine Frau so zu lieben, wie er seine Frau lieben soll. Diese Situation dauert lang und Catherine, die Frau, will ihn nicht glauben. Sie denkt immer, dass er vielleicht sie nur deswegen gut behandelt, weil er eine bessere Endergebnis von der Scheidung haben will. Mehr Geld von ihr, dass sie dann mehr aufgibt, keine Ahnung. Irgendwas in der Richtung. Sie glaubt, er will manipulieren. Er will aber vom Herzen her wirklich Liebe zeigen. Lange Rede, kurzer Sinn. Am Ende, wie du siehst in diesem Bild, endlich hat er die Möglichkeit gehabt, sich bei ihr zu entschuldigen und zuzugeben, wie schrecklich er sie behandelt hat. Wie schrecklich er eigentlich mit ihr umgegangen ist. Auf ihr getreten ist immer wieder. Lieblos betrachtet, lieblos gesprochen, lieblos behandelt hat. Nur egoistisch gehandelt. Und dann auf Knien bittet er sie um Vergebung. Und sie sagt, ich sehe, du hast dich verändert, aber ich brauche Zeit. Parallel zu dieser ganzen Situation gab es in der Arbeit von Catherine einen Arzt. Dieser Arzt, stellt sich später heraus, ist verheiratet, trägt aber seinen Ehering nicht. Und er zeigt Catherine Aufmerksamkeit, spricht sie lieb an und redet nett zu ihr. Gibt ihr das, was Caleb ihr jahrelang nicht gegeben hat, und zwar ein Gefühl, dass sie wertvoll ist, dass sie geschätzt wird. Und Catherine erzählt dann diesem Arzt, dass ihre Mutter so schweres Schicksal hat und so viel braucht und kein Geld hat. Und dieser Arzt dann sagt, oh, das tut mir leid, vielleicht kann ich was tun, um zu helfen. Und er geht hin zu diesem Geschäft, wo die Dinge verkauft werden, Rollstuhl und so weiter, und spendet ein bisschen Geld. Catherine erfährt davon. Und dann an einem Tag geht sie hin und alles ist bezahlt. Und sie glaubt, das war eigentlich der Arzt, der so großzügig ist. Ging um einige tausend Dollar. Tatsache ist, Caleb hat es bezahlt. Der Arzt hat 300 Dollar bezahlt und zigtausend Dollar hat Caleb bezahlt aus seinen Ersparnissen. Aber er wollte es seiner Frau nicht sagen, weil er wollte seiner Frau zeigen, dass ob sie sich für ihn entscheidet oder nicht, er hat sie lieb. Er wollte dienen. Er wollte geben. Man könnte sagen, in dieser Geschichte, die zwei waren Feinde. Jeder deutet auf den anderen. Frauen tun das immer wieder. Der Mann ist das Problem. Der Mann ist das Problem. Männer, wir tun es genauso. Die Frau ist das Problem. Die Frau ist das Problem. Manchmal schauen wir, die Kinder sind das Problem. Der Arbeitgeber ist das Problem. Die blöde Gemeinde ist das Problem. Der idiotische Pastor, der ist das Problem. Aber interessanterweise, biblisch betrachtet, sind die nie das Problem. Auch wenn sie zum Problem beisteuern. Warum ist es so ruhig hier auf einmal? Das trifft, oder? Das trifft. Wer und was ist das Problem? Wir haben das so oft gesagt. Unser Herz ist das Problem. Bist du in einer Gemeinde, die Probleme hat, dann trag was dazu bei, um die Probleme zu lösen. Oder? Und wenn du sagst, nein, die Leitung der Gemeinde lassen nicht zu, dass die Probleme gelöst werden. Okay, dann finde eine Gemeinde, wo biblisch gehandelt wird. Und trag dazu bei, die Gemeinde stark zu machen. Bist du in einer Ehe, wo irgendwas nicht so läuft, wie es laufen soll. Geb nicht auf. Schmeiß ein Handtuch nicht rein. Kennt ihr das? Das ist von Boxing. Ja? Wenn der Trainer sagt, mein Kämpfer da, der ist hoffnungslos verloren, ich schmeiß den Handtuch. Es muss aufhören. Denkt nie, dass dieser Kampf hoffnungslos verloren ist. Erstens soll es kein Kampf sein. Es soll ein Miteinander sein. Und lieber du verleugnest dich und zeigst selbstlose Liebe wie Jesus, als dass du jemals in einer Ehe den Handtuch schmeißt. Entschuldigung, das ist keine Option. Wird nicht darüber gesprochen. Wird nicht damit gedroht. Das ist satanisch. Wenn wir unsere Feinde lieben, wenn Jesus sagt, liebt eure Feinde, Sollte es nicht sein, liebe Geschwister, liebe Zuhörer, wer auch immer diese Worte aus der Bibel hört, sollte es nicht sein, dass in einer Ehe, wo zwei Menschen einander Treue und Liebe und Geborgenheit ein Leben lang versprochen haben, dass in dieser Ehe es gar nicht zur Frage gestellt wird, ob man weiterhin Liebe zeigen wird? Sagt sie, ja, mein Ehemann, meine Ehefrau, die sind wirklich zu Feinde geworden für mich. Nicht so, wie wir Feinde waren zu Gott. Und er liebte uns trotzdem. Genau das ist unser Thema heute. In der Situation, Catherine dann einmal geht dann zum Geschäft und erzählt, wie toll dieser Arzt ist. Und dann auf einmal die Verkäuferin sagt, ja, aber der Arzt hat nur einen Bruchteil bezahlt. Der eigentlich den meisten bezahlt hat, war dein Ehemann. Und dann auf einmal Catherine erkennt, dass er wirklich ein Herz für sie hat, weil er sie selbstlos, ohne etwas zurückzuerwarten, geliebt hat. Und in dieser Situation dann, in dieser Geschichte, dann erst hat sie verstanden, sein Herz ist wirklich neu und anders. Die Beziehung wird dann eben wiederhergestellt. Sie erneuern ihre Hochzeits Gelübde und sind dann bereit, jetzt mit Christus im Mittelpunkt die Ehe anzugehen. Du schaust sowas an und denkst, ja, das ist nur ein Film. Ja, das ist ein Film. Aber in diesem Film wird widerspiegelt etwas, das realistisch ist und das immer wieder auch passiert, durch die Kraft des Herrn. Aber damit wir so ein Herz haben, müssen wir tatsächlich erkennen, dass diese Welt uns in eine völlig verkehrte Richtung führt. Völlig verkehrt. Alles dreht sich um dich. Egoismus, Eigenliebe, Selbstsucht. Du bist der König deines Lebens. Wenn irgendeiner etwas tut, das dir nicht gefällt, dann hast du das Recht zu kämpfen. Aber wir haben letzte Woche gesehen, Jesus sagt, widersteht das Böse nicht. Er meint jetzt nicht, du darfst nicht niemals was tun, wenn jemand kriminelle Dinge tut. Das ist Römer 13. Die Behörden haben die Verantwortung, kriminelle Aktivitäten einzudämmen. Wenn jemand gegen dich kriminell aktiv ist, dann musst du eigentlich zu den Behörden gehen und etwas tun. Aber wenn irgendjemand persönlich dich kränkt oder etwas tut, das für dich persönlich nicht so lieb und nicht so schön ist, du kannst das erdulden. Wie du das tust, ist nicht, indem du Böses mit Bösem bekämpfst, sondern indem du wirklich das, was böse ist, mit dem, was Gutes ist, überwindest. Das ist, was wir letzte Woche betrachtet haben. Und Jesus geht dann dieses Mal einen Schritt weiter und sagt, nicht nur sollst du das, was böse ist, mit das, was gut ist, überwinden. Du sollst sogar die Menschen, die diese böse Dinge tun, du sollst sie lieben. Deine Herzenseinstellung für diese Menschen darf ganz, ganz anders sein. Und du und ich, wir schauen das an und sagen, das ist unmöglich. In meinem Herzen kommt das vor, wenn jemand was gegen mich sagt, gegen mir tut und alles, das ist, was in mir ist. Und die Antwort ist, ja, das ist Fleisch, das ist Sünde, das ist Egoismus, das ist, ich habe Recht und sie hat nicht Recht, er hat nicht Recht. Und liebe Geschwister, mag sein, dass das sogar stimmt. Was ist aber in unserem Herzen los? Wenn wir diese Realität nehmen als Ausrede dafür, lieblos mit Menschen umzugehen. Jesus sagt, so ist Gott nicht. Sei nicht so wie diese Welt. Sei so wie Gott ist. Lass zu, dass dein Herz verändert wird. Dass du nicht kämpfst, dass du nicht ablehnst, dass du tatsächlich bereit bist, liebevoll zu sein. Unser Sündenfaktor, egoistische Liebe, beruht auf Gegenseitigkeit. Du sagst, ja, natürlich ist Liebe muss auf Gegenseitigkeit ruhen. Okay, das ist wunderschön, wenn das der Fall ist. Meistens. Also natürlich, wenn die Ehe schon von irgendjemand anders organisiert wurde, wie es in manchen Kulturen ist, hat der Mann und die Frau überhaupt keine Optionen, wen sie heiraten. Also das wird einfach organisiert. Also es gibt immer noch heute solche Kulturen. Ja, da muss Liebe wachsen. Aber in unserer Kulturen, wo wir herkommen, glaube ich, die Möglichkeit haben wir zu sagen ja oder nein. Und meistens ruht diese Entscheidung für eine Ehe auf Gegenseitigkeit, oder? Ja, wir machen das. Und jeder denkt, und es wird nur reine himmlische Zeiten geben für uns in der Zukunft. Und dann natürlich zwei Leute ziehen zusammen und man merkt, zwei Sünde sind auf engen Raum zusammengezogen. Und auf einmal gibt es da Spannungen, die man sich vorher nicht vorstellen konnte. Und das ist normal. Egoistische Liebe ruht auf Gegenseitigkeit. Das heißt nicht, dass Gegenseitigkeit nicht vorhanden sein soll, aber egoistische Liebe sagt, wenn die Gegenseitigkeit vorbei ist, dann ist die Liebe vorbei. Gott sagt, das ist nicht Liebe. Das ist nicht Liebe. Was ist das? Göttliche Liebe ruht auf Gnade und Selbstlosigkeit. Das ist Liebe. Wir haben heute gelesen, Gott ist Liebe. Wer sagt, dass er Gott kennt, aber seinen Bruder nicht liebt, der kennt Gott gar nicht. Da ist irgendwas zutiefst nicht in Ordnung. Wo? Im Herzen. Jetzt, wir alle sagen und geben zu, dass wir immer wieder Spannungen und Schwierigkeiten haben. Wie können wir das jemals schaffen? Wie ist es möglich, dass wir tatsächlich so eine Liebe haben können, dass in Ehen, wo es gekriselt hat oder kriselt, dass man zu einer neuen biblische, Christus-Gott-zentrierte Liebe hinfindet? Wie ist das möglich? Natürlich ist das nur möglich durch die Gnade unseres Herrn Jesus Christus. Und durch das neue Herz, das er uns gibt, durch die Bekehrung. Die ganzen Seligpreisungen beschreiben das Leben eines bekehrten Menschen. Ja? Und wir alle merken, in diesem Zustand und nur in seiner Kraft ist das möglich. Wahre Liebe wird nicht daran gemessen, wie wir unsere Freunde behandeln. Das ist nicht, wie die wahre Liebe gemessen wird. Sondern daran, wie wir unsere Feinde behandeln. Und ich hoffe, wir alle verstehen, wir haben keine Feinde im herkömmlichen Sinn, so wie der Herr Jesus Feinde hatte. Er hatte echte Feinde und er liebte sie bis zum Schluss. Er starb für uns am Kreuz. Heute wollen wir die drei Fragen ein bisschen anders formuliert wie letztes Mal, aber wie haben die selbstgerechten Pharisäer das Wort falsch ausgelegt hier in unserer Stelle? Wie hat Jesus den richtigen Umgang mit persönlichen Feinden beschrieben? Und dann drittens, wozu ruft uns unser Herr Jesus heute auf? Was sollen wir tun? Lass uns unsere Stelle lesen. Matthäus 5, Vers 43. Ihr habt gehört. Okay, das war die gängige Meinung der damaligen Zeit. Was hat mir gesagt? Du sollst deinen Nächsten lieben. Und da sagen wir auch, ja, Amen. Schön, absolut gut. Aber, warte mal, da geht's weiter. Und deinen Feind hassen. Oh, ouch. Ich bin berechtigt, meine Feinde zu hassen? Nicht vergessen, das wurde gesagt, wenn du das tust, dann bist du vor Gott gerecht. Da hast du das Gesetz erfüllt. Dann bist du gut vor Gott. Du liebst deine Nachbarn und hast deine Feinde. Das ist positiv vor Gottes Augen. Das war die damalige Denkweise in Israel. Jesus jetzt, als Messias, als wirklich wahrer Gott, wahrer Mensch, der mit Autorität, der sagt, ich aber sage euch. Wir haben das immer wieder gesagt. Wir sehen hier, dass Jesus spricht, wie kein anderer Mensch, denn der damals gesprochen hat, anders als die Propheten im Alten Testament. Die Propheten haben nicht gesagt, ich sage euch. Die Propheten haben gesagt, so spricht der Herr. Der Herr hat was offenbart. Und Jesus steht auf und sagt, ihr habt das gehört, aber ich sage euch jetzt das. Ich sage mit Autorität, was ihr zu tun habt. Und was sagt unser Herr Jesus, der für uns gestorben ist und auferstanden ist? Er sagt, liebt eure Feinde. Segnet die euch fluchen. Tut wohl denen, die euch hassen. Und bitten für die, welche euch beleidigen und verfolgen. Damit ihr Söhne eures Vaters im Himmel seid. Denn er lässt seine Sonne aufgehen über Böse und Gute. Und lässt es regnen über Gerechte und Ungerechte. Denn wenn ihr die liebt, die euch lieben, was habt ihr für einen Lohn? Tun nicht auch die Zöllner dasselbe. Und wenn ihr nun eure Brüder grüßt, was tut ihr besonders? Machen es nicht auch die Zöllner ebenso? Darum sollt ihr vollkommen sein, gleich wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Wow, das sind nicht meine Worte. Wenn ich das lese, dann denke ich, wie soll ich das schaffen? Und ich habe keine großartige Feinde, aber ich habe über mein Leben hindurch immer wieder Situationen erlebt, die richtig unangenehm waren, wo Leute mir ganz schlecht behandelt haben. Vorwürfe und Anschuldigungen und alles Mögliche und meistens dann, ohne jedes überhaupt einmal mit mir drüber zu reden. Da wird herumgesprochen und das und das und das, weißt du? Und weißt du, wenn du sowas erlebst, wenn du hörst von solchen Dingen in deinem Herzen, was kommt vor? Was kommt in deinem Herzen vor? Jemand spricht negativ und schlägt über dich hinter deinen Rücken. Sagst du es erst, oh, ich liebe solche Leute. Mann, solche Menschen sind so lieb. Und ich bin bereit, mich für diese Menschen hinzugeben. Ist das, was als erstes in deinem Herzen vorkommt? In meinem auch nicht. Ich bin auch Mensch. Ich bin auch Fleisch. Was aber muss man lernen, damit man nicht kaputt geht in dieser Welt? Damit man nicht ständig zerstört wird, weil man so viel Schlimmes erlebt. Tatsächlich ist es möglich, unsere Feinde zu lieben. Paulus hat es gesagt, wenn wir keine Liebe haben, in 1. Korinther 13, dieser wunderbare hohe Lied der Liebe, er sagt, wenn wir überhaupt keine Liebe haben, vergiss nicht, dann sind unsere Worte leer, dann sind unsere Taten bedeutungslos und dann ist es völlig egal, wie wir uns verleugnen, wie wir hingegeben für den Herrn dienen, unsere Selbstverleugnung ist unnützlich vor Gott, wenn es alles lieblos ist. Liebe ist im Mittelpunkt, steht im Mittelpunkt unseres Handelns. Wir wollen die erste Frage angehen. Wie haben die selbstgerechten Pharisäer das Wort falsch ausgelegt? Das wird nicht schwer sein. Wir brauchen nicht viel Zeit hier. Es geht sehr leicht. Erstens, wo finden wir diese Aussage überhaupt? Die Antwort ist, einerseits hier und andererseits nirgendwo. 3. Mose 19, Vers 18 steht, du sollst nicht Rache, ich habe ein paar ganz liebe Mädels, die mir helfen mit Rache, das richtig auszusprechen. Also es tut mir leid übrigens für die viele Mal, dass ich falsch, also Rache ausgesprochen habe. Aber ich versuche, das richtig zu tun. Du sollst nicht Rache üben, noch Groll behalten gegen die Kinder deines Volkes, sondern du sollst deinen Nächsten lieben. Kommt das uns so bekannt vor? Aha, ja, wie dich selbst. Und dann die Begründung, interessant. Begründung hier ist, ich bin der Herr, ich bin Yahweh, ich bin Gott, ich bin der Schöpfer. Wegen mir tust du das. Auch interessant, dass am Anfang steht eigentlich nicht Rache üben, noch Groll behalten. Was haben die Pharisäer aber damit gemacht? Wie haben sie das falsch ausgelegt? Eigentlich, sie haben es nicht falsch ausgelegt, sie haben was hinzugefügt. Sie haben zwischen die Zeilen gelesen. Sie haben gesagt, wenn du deinen Nächsten liebst, dann ist die Schlussfolgerung, du hast dann deine Feinde. Hass für ihre Feinden ist dann recht gerechtfertigt. Vielleicht, manche Kommentaren sagen, vielleicht war es so, dass die Juden dachten, als sie Kanaan erobert haben, sollten sie das Ganze, die Bevölkerung, die Kanaaniter, ausrotten. Das war Gottes Gericht übrigens. Es gab nie wieder diesen Befehl. Also zieh dorthin und bring alle Menschen um. Aber als sie Kanaan erobert haben, war das der Befehl Gottes. Ihre Sünden waren so schlimm. Gott sagte, so wie damals ich die ganze Welt durch ein Sintflut gerichtet habe, muss ich jetzt Kanaan richten wegen ihrer Sünden, wegen ihrer Götzendienst, wegen ihrer Gräueltaten. Bring sie alle um. Befördere sie in der Ewigkeit hinein. Sie stehen dann vor mir und werden dann gerichtet. Das war nicht, es gab nie wieder diesen Befehl. Vielleicht auch deswegen, oder wenn du die Psalmen liest und David schreibt über seine Feinde und sagt, zerstöre sie und mach sie kaputt und so weiter. Vielleicht haben sie gedacht, okay, so wie damals die Kanaaniter ausgerottet werden sollten, so wie David schlecht, also schreibt über seine Feinde, was auch eigentlich das Gericht Gottes anspricht, nicht allgemeine Umgangsweise mit Menschen. Vielleicht deswegen haben sie das hinzugefügt, hasst eure Feinde. Aber die Realität ist, diese Aussage findest du nirgendwo in der Schrift. Steht nicht da, ist nicht drin. Die Menschen haben es hinzugefügt. So was Jesus sagt, ihr macht das Wort Gottes kaputt durch eure Traditionen. Das hatte den Pharisäern gesagt. Du merkst auch, dass wenn es so ist, dass man unsere Feinde hassen soll, dann haben wir ein riesiges Problem mit, wie Jesus mit dieser Welt umgegangen ist. Weil wenn er das praktiziert hätte, wären wir alle hoffnungslos verloren. Das ist schlicht und einfach falsch. Jesus hat ganz anders gelehrt, was und wer, wie wir mit unseren Nächsten umgehen sollen, sogar mit unseren Feinden. In welchem Gleichnis hat der Herr Jesus von einem Mann gesprochen, der schwer misshandelt wurde und dann von einem Feind gepflegt wurde? Welches Gleichnis war das? Barmherzige Samariter. Wenn wir diese Geschichte betrachten, wir haben hier ein Bild davon, jemand hat versucht, das eben darzustellen. Du liest eigentlich von diesem wunderbaren Stelle in Lukas 10, 25 bis 37. Da kam ein Gesetzeslehrer und stellt die Frage, Meister, was muss ich tun, um das ewige Leben zu erben? Und Jesus stellt dann eine Gegenfrage, ja, was sagst du, was sagt das Wort? Und der Schriftgelehrte sagt, liebe Gott, im ganzen Herzen, Seele und Kraft, und dann liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und Jesus sagt, geh hin und tu das und du wirst leben. Und dann stellt der Schriftgelehrte eine weitere Frage, und wer ist mein Nächster? Die Juden haben damals gesagt, unser Nächster sind einfach die Volksgenossen, die anderen Juden, die anderen Israeliten, das sind unsere Nächsten. Alle anderen sind Heiden, alle anderen sind Abfall, alle anderen sind schlecht. Aber wir Juden, wir Israeliten, wir sind das Volk Gottes und wir sind die Wichtigsten. Wir sind die Nächsten. Wir lieben einander und wir hassen alle anderen. Jesus kriegt dann die Frage, wer ist mein Nächster? Und Jesus verwendet dieses Beispiel. Da kommt ein Priester und sieht diesen armen jüdischen Mann. Das war einer seiner Volksgenossen. Der wurde schwer misshandelt, liegt da am Sterben. Was tut der Priester? Geht an ihm vorbei. Nicht mein Nächster. Sollte er aber sofort wissen, das ist mein Landsmann, ich muss ihm dann helfen. Dann kommt ein Levit und der tut genau das Gleiche. Geht einfach vorbei. Damit werde ich mich jetzt nicht kümmern. Und dann kommt ein Samariter. Die Juden hassten die Samariter. Die Samariten hatten die Juden nicht gern, auch nicht gern. Aber dieser Samariter sieht, da liegt ein Mann in Gefahr, Lebensgefahr, schwer misshandelt. Was tut er? Er pflegt ihn, er hilft ihn, er zahlt sogar für seine Pflege. Er zeigt echte, wahre, göttliche Liebe. Dann stellt Jesus diesen Gesetzesgelehrten dann wieder, so, sag mir, wer war zu diesem Mann sein Nächsten? Und der Mann musste zugeben, der Samariter. Und sagt er, jetzt geh du, mach das auch. Jesus hat nirgendwo gesagt, hass deine Feinde. Ganz im Gegenteil, er sagt, liebe deine Feinde. Tu etwas ganz anderes, als was damals ist. Heute finden wir auch in unserer Kultur, auch in unserer westlichen, was Leute sagen, fortgeschrittenes Denken sein soll, genau ähnliche Dinge, und zwar Gruppendenken, wo eine bestimmte Gruppe als gut betrachtet wird, eine bestimmte Nationalität oder eine bestimmte Rasse. Irgendwelche Menschen schauen, sind wichtiger und besser. Sogar vielleicht Familie wird besser betrachtet als andere Menschen. Das findest du nicht in der Schrift und schon gar nicht im Neuen Testament, wo Paulus uns sagt, dass in der Gemeinde alle Trennwände weg sind und alle sind eins. Aber wie eins? In Christus. Christus vereint uns. Wollen wir eine vereinigte Welt haben? Das wird nicht durch die Vereinigten Nationen stattfinden. Schau einfach, was heute passiert. Die können nichts entscheiden, über gar nichts. Es ist nur Streit und nicht miteinander da. Wo findet man Einheit? Nur dort, wo Jesus der König ist. Wir haben hier in Bergpredigt Wie schaut es im Königreich Gottes, im Himmelreich Gottes aus? Wo Jesus am Thron sitzt, dann werden sogar die Feinde geliebt. Warum? Weil wir einen herrlichen König haben, der gerecht herrscht. Und wir vertrauen ihm. Rassismus, auch Nationalismus, Antisemitismus, Anti-Stanleyismus. Also egal, was du da hineinstellen willst. Antichristenismus. Keine Ahnung. Weißt du was? Irgendwann, da entsteht eine Bewegung. Wir sind die Großen und die anderen sind die Schlechten. Du kannst zu jeder Mittelschule gehen und halt die Mädchen eine Zeit lang beobachten. Und da gibt es kleine Klicken. Ja? Das sind die zwei, die drei, die sind befreundet. Alle anderen sind schlecht. Bis natürlich in diese kleine Clique irgendwas passiert. Und dann gehen die auseinander und formen neue Cliquen. Neue Gruppierungen. Und dann sind die anderen wieder schlecht. Und es ist ständig diese falsche Denkweise. Wir sind die Guten, die anderen sind die Schlechten. Jesus sagt, nein, wir sind alle schlecht. Unser Herz ist das Problem. Lass uns von Jesus Erneuerung erleben. Lass uns durch Jesus errettet werden und dann miteinander den Herrn Jesus dienen und folgen. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst und hasse gar niemand außer der Teufel. Außer unser echten Feind, der Teufel. Schau nicht auf die Nationalität, schau nicht auf seine Hautfarbe, schau nicht auf sozialen Stand, schau nicht auf irgendetwas, schau nur darauf, da ist ein Mensch geschaffen im Ebenbild Gottes, den ich zu lieben habe und den ich lieben darf, weil Jesus mich geliebt hat. Das ist, was es sein soll. Die Pharisäer sagten, nö, lieb nur diejenigen, die du lieben willst. Wir leben nur unser gleiche Menschen wie wir. Wirklich teuflisch. So, was hat Jesus gesagt, ist dann der richtige Umgang mit persönlichen Feinden. Und ich möchte nochmal sagen, ich habe mit Absicht hier persönlich hineingeschrieben, weil es dreht sich hier noch einmal nicht darum, was soll eigentlich eine Regierung tun, wenn ein anderes Land ein Land angreift und solche Dinge. Das ist eine ganz andere Kategorie. Okay, auch da ist es die Verantwortung der Regierung, ein Volk zu verteidigen. Das ist nicht persönliche Beleidigungen. Wir reden hier auf persönlicher Ebene. Okay, du siehst das quer durch die Schrift, dass diese Dinge für ein Land und für ein Volk ist es anders als für uns persönlich. Auch für einen Richter, das haben wir letztes Mal gesehen, der Richter hat eine Verantwortung gehabt, gerecht zu richten. Der Richter darf nicht dastehen als Richter und sagen, oh, du hast jemanden umgebracht? Passt schon, ist in Ordnung, ich bin gnädig. Okay, das geht nicht. Und dann geht die ganze Kultur unter. Verantwortungspersonen haben die Verantwortung, das Gesamtbild zu betrachten. Das sind Richter, das sind Regierungen, das sind sogar Väter einer Familie. Du siehst in all diesen Bereichen etwas, das ein Vater oder ein Präsident bei uns ist nicht Präsident, das ist dann eben der Kanzler. Also die Leute, die die Verantwortung tragen, sie schauen das Gesamtbild an und sie müssen die Leute, wofür diese Person verantwortlich sind, beschützen. Das ist extrem wichtig. Wenn es aber eine persönliche Sache ist, dann gehen wir die zweite Meile. Dann zeigen wir die Wange. Dann sind wir bereit zu geben. Dann sind wir bereit zu tun. So Jesus sagt, wie gehen wir dann persönlich mit solchen Feinden um? Zuerst mal lieben. Ich aber sage euch, liebt eure Feinde. Nochmal, das ist kein kuscheliges Gefühl. Oh, die nette, liebe, schlimme Leute. Oder? Ist das ein kuscheliges Gefühl? Na. Was ist es? Deine Entscheidung. Segne, die uns fluchen. Ist das leicht? Wenn jemand dich verflucht. Wohltun, die euch hassen. Bitten für die, welche euch beleidigen und verfolgen. Siehst du, was wir hier finden, ist erstens Punkt A, das Gegenteil von hassen. In Punkt B, das Gegenteil von fluchen. In Punkt C, eben Gegenteil von Rache. Das ist nicht Vergeltung, es ist Gnade. Und Punkt D, was ist das? Gegenteil von Bitterkeit. Das haben wir damals gesehen. Pflege kein Groll. Da könnten viele Ehen ein Lied davon singen. Weißt du, ein oder andere Ehepartner führt eine Liste. Und dann kommt so irgendeine Spannung. Und dann auf einmal kommt die Liste heraus. Und der Mann oder die Frau, die diese Liste jetzt anhören muss, denkt, ja, aber das war vor 10 Jahren. Ich habe mich schon 10 Mal dafür entschuldigt. Aber du merkst, nein, war nicht gut genug. Da wird der Gegenüber als Feind oder Feindin betrachtet. Nicht mal Versöhnung ist wirklich möglich, weil da wird die Liste geführt, als ob wir Gott wären und so eine Verantwortung hätten, Richter zu spielen. Gott schreibt schon Bücher. Gott schreibt Bücher. Er weiß alles, was du tust. Aber was ist interessant daran, ist, sobald du und ich vor Gott gehen und uns für unsere Sünden entschuldigen und wirklich bekennen und um Reinigung bitten, was sagt er? 1. Johannes 1,9. Er vergibt uns und er reinigt uns von jeder Ungerechtigkeit. Gott weiß natürlich, dass alle diese Dinge schon passiert sind. Er kann es nicht vergessen, sonst wäre er nicht mehr allwissend. Aber was tut Gott? Er entscheidet sich durch seine göttliche Heiligkeit und Gerechtigkeit dafür, das, was du jetzt vor ihm bekennt hast, aus seinem Gedächtnis sozusagen rauszunehmen und gegen dir nicht mehr zu halten. Ist kein Thema mehr. Unter dem Blut Christi, Jesu, ist bezahlt. Warum tun wir das nicht? Glauben wir sind wichtiger und größer als Gott? Jesus sagt hier, liebt deine Feinde, segnen, die uns fluchen, wohltun, die euch hassen, bitten für die, welche euch beleidigen und verfolgen. Ich finde auch hier im letzten Punkt, wir sehen, dass es manchmal Situationen gibt, wo du nichts tun kannst. Du kannst nicht segnen, weil die lassen es nicht zu. Du kannst nichts wohl tun, weil der Gegenüber lässt es nicht zu. Und Römer sagt, so viel es an euch liegt, lebt in Frieden mit allen Menschen. Manchmal willst du vom tiefsten Herzen Frieden haben, aber der Gegenüber lässt es nicht zu. Du kannst trotzdem immer noch etwas tun. Was ist das? Beten. Beten. Und manchmal ist es genau das Richtige, dass du loslässt, aufhörst, irgendetwas zu tun, versuchen in eigener Kraft irgendetwas zu erzwingen und du betest einfach. Manchmal ist es sogar absolut notwendig, weil solange du verknüpft bist mit jemandem, der Gott verachtet und ablehnt, bist du dann sozusagen mitschuldig. Und 2. Korinther 6, Vers 14 sagt, sei in keinem Joch mit einem Ungläubigen zusammen. Sei nicht gebunden mit gottlosen Menschen. Warum? Kommt heraus. Sondert euch ab. Es gibt Zeiten, wo Menschen, die deine Feinde sind, die Gottes Feinde sind, du musst sie einfach gehen lassen. Du musst ihre Sünden aufdecken und dann weitergehen. Und denk an Jesus selbst am Kreuz. Da waren 2 Diebe bei Jesus am Kreuz, oder? Beide im Paradies gewesen? Als der Herr Jesus da am Kreuz war, hat er nur einen gesagt, heute wirst du mir im Paradies sein. Wer war das? Der bereit war zu glauben. Der andere hat weiter geflucht. Und hat Jesus dann verzweifelt gesagt, nein, ich sterbe nicht, bis der auch gläubig wird? Konnte er nicht. Hat er nicht getan. Menschen treffen ihre eigenen Entscheidungen und auch der Herr Jesus lässt die Folgen einfach passieren? Was soll er tun? Er hat uns nicht gezwungen, ihn anzunehmen. Bevor wir zum nächsten Punkt gehen, habt ihr gesehen, wir haben dieses von letzter Woche da, dieses Folie. Überwinde das Böse durch das Gute. Habt ihr das nicht erlebt, dass manchmal ihr steht auf, ihr genießt einen wunderschönen Vormittag, guten Kaffee getrunken, vielleicht war es besonders gut, keine Ahnung warum, neue Kaffeesorte probiert. Wenn du keinen Kaffee trinkst, vielleicht war es ein grüner Tee, einfach toll. Oder vielleicht hast du Orangensaft gehabt, egal. Du hast irgendwas genossen, dein Morgen, dein Frühroutine ist gut gegangen. Du hast vielleicht sogar Zeit mit dem Herrn gehabt und die Bibel gelesen und du wurdest stark ermutigt. Du hast Zeit im Gebet gehabt und dann gehst du in der Arbeit und die erste Person, den du begegnest, ist Mitarbeiter XY und der schaut dich an und sagt, hey du Idiot, wann bist du erstmal jetzt angekommen? Und auf einmal dein wunderschöner Tag, was passiert? Wurde auf den Kopf gestellt. Und in dir, hört ihr das auch? Ja? Passiert das bei euch auch, dieses Geräusch innerliche? Oder? Ich mache Spaß daraus, aber ihr versteht, was ich meine, oder? Ja, weil und das wird lauter. Ja? Was ist passiert? Dein wunderschönen Tag, das so toll gelaufen ist, in einem Augenblick, eine Sekunde ist auf den Kopf gestellt worden und du bist jetzt auf einmal nur mehr glücklich, du bist auf einmal voll genervt und wirklich innerlich. Wer hat das entschieden? Hast du dich dafür entschieden oder der andere? Wer hat dein Leben beherrscht in dem Moment? Der Jesus? Nein. Du? Eigentlich auch nicht. Ja, du hast zugelassen, dass er auf dich so wirkt oder diese Person. Aber eigentlich diese Person durch diese Lieblosigkeit, durch diese Feindseligkeit hat dein Tag auf den Kopf gestellt. Jesus sagt, du musst das nicht zulassen. Du musst das nicht zulassen. Wenn der dich so schlecht und lieblos behandelt, dann schaust du ihn an, nimmst ein Lächeln auf dein Gesicht und sagst, guten Morgen, ich bin halt jetzt gekommen. Schön, dich zu sehen. Hoffe, du hast einen schönen Tag. Vielleicht wird der fluchen, vielleicht wird der so irgendwas anderes Beleidigendes sagen und du schaust mir und sagst, weißt du was, Jesus hat dich lieb. Und dann flucht er noch mehr. Keine Ahnung. Aber verstehst du was? Du musst nicht unter dieser Beherrschung von anderen Menschen sein, wenn Jesus dein Leben beherrscht. Wenn Jesus im Mittelpunkt steht. Der Herr Jesus war einer, der uns geliebt hat, als wir noch Sünder waren. Er schaute nicht an und sagte, ah, der Stern, der ist ja so lieb und so nett und so. Irgendwann mal wird er mal vielleicht was Gerechtes tun in seinem Leben. Ich habe ihn so lieb. Nein, nein. Der schaute mich an, der Stern, der ist ein elender, stinkender, dummer, idiotischer Sünder, eigenmächtig, eigensinnig, absolut stolz und absolut unbrauchbar. Aber ich habe ihn lieb, weil ich aus ihm etwas Wunderbares machen will. So wie ich die ganze Welt lieb habe. Und ich liebe ihn. Das ist, wie der Herr Jesus mit uns umgegangen ist. Möge der Herr in unser Herzen weiter wirken, oder? Und das ist unser letzter Punkt. Wie kann ich dann wirklich so sein? Und die Antwort ist nicht mehr Disziplin. Reiß dich zusammen. Entscheide dich einfach, die schlimmen Leute zu lieben. Nein, das wird nicht funktionieren. Das wird überhaupt nicht funktionieren. Du kannst dich nicht in eigener Kraft genug zusammenreißen. Es ist tatsächlich diese Realität. Du musst dich selbst verleugnen. Du musst sterben. Ich darf sterben. Ich darf Jesus auf den Thron meines Herzens geben und sagen, Herr, ich hab's verstanden. Bevor ich überhaupt in der Lage bin, meine Freunde und auch meine Feinde korrekt zu lieben, muss ich dich als erstes lieben. Alles andere ist keine Liebe. Egal wie es sich anfühlt. Alles andere ist nur Begierde. Fleischliche Begierde. Wenn ich aber Jesus auf dem Thron meines Herzens setzen lasse, sag Herr, bereite du den Weg für mich, zeig mir den Weg, ich folge dir nach, dann wirst du merken, er wird dir zeigen, dass du gnädig sein kannst. Sei gnädig. Gott ist gnädig. Du wirst so sein, wie der Herr Jesus ist. Er ruft uns so dazu auf, sei gnädig. Er sagt da in Vers 45 im zweiten Teil, was tut Gott, wenn ihr so seid, wenn ihr so liebevoll seid, segnet und gibt und eben bittet für die, die euch schlecht behandelt. Da steht, damit ihr Söhne eures Vaters im Himmel seid. Und jetzt die Erklärung. Denn er, wer ist er? Gott. Gott lässt seine Sonne aufgehen über Böse und Gute und lässt es regnen über Gerechte und Ungerechte. Wow, das ist ja, das ist gewaltig. Hast du überlegt? Sonne und Regen. Beide sind ein großer Segen. In der damaligen Zeit, genauso wie heute, wir merken es nicht so sehr, weil wir so industrialisiert sind, aber damals war man von der Ernte abhängig. Sonne und Regen waren beide absolut notwendig. Was passiert, wenn du nur Sonne kriegst? Ist das gut? Nein, dann hast du Dürre. Ja, keine Ernte. Was passiert aber, wenn du nur Regen kriegst? Dann hast du auch Dürre. Warum? Überschwemmungen. Was brauchen wir? Und das brauchen wir jedes Mal, immer wieder, einen korrekten Zusammenhang, korrekten Ausmaß von Sonne und Regen. Heute in unserer modernen Welt wird dann mit Bewässerungsanlagen versucht, das zu helfen und da sind wir dankbar. Aber das gleiche Prinzip ist da. Muss korrekter Anteil von Sonne und Regen haben. Bis jetzt, soweit ich weiß, das könnt ihr mir da helfen, aber außer diese Grünhaus-Situation, es gibt keinen guten Ersatz für Sonne. Ich habe bis jetzt keine großen Lichtanlagen irgendwo auf den riesigen Feldern gesehen. Das übersteigt unsere Fähigkeit. Gott gibt uns das. Und interessant, wenn du im Alten Testament liest, dann sagt auch Gott, wenn diese Dinge fehlen, wenn es Dürre gibt, wenn es Überschwemmung gibt, das ist mein Gericht. Da habe ich meine Gnade zurückgezogen. Dann handelt er als Richter. Wie oft denken wir, dass die Tatsache, dass wir Essen haben, eine Selbstverständlichkeit ist und Gott hat nichts damit zu tun? Ist das tatsächlich so? Ja, das sind die Bauern. Die Bauern haben das gemacht. Die Gärtner haben das gemacht. Wirklich? Nicht ohne Gott. Wir sehen hier, wie dankbar wir sein dürfen. Weißt du, wir denken so sehr an diese Feinde und sind so fokussiert auf, wie schlimm die sind. Oh, die muss ich lieben. Viel besser wäre, wenn wir in unserem Herzen eine Änderung machen und sagen, okay, ich schaue jetzt nur mehr auf diese schlimmen Feinde. Die gibt's. Hat es auch seit Adam und Eva und Kain und Abel gegeben. Ich schaue jetzt auf Gott. Wie viele Jahre zeigt Gott mir und uns Menschen Gnade? Löscht uns nicht aus, lässt Raum, damit wir Buße tun können, gibt uns jeden Tag einen neuen Tag. Sonne geht auf, Sonne geht unten. Die Naturgesetze werden gepflegt von dem Schöpfer, der sie geschrieben hat. Und er bleibt treu, Tag ein und Tag aus. Wie geduldig ist er? Wie liebevoll ist er mit uns? Wie viel Gnade? Wow! Oder? Wow! Und wenn wir auf ihn schauen und dann sehen, okay, aber wie habe ich ihn begegnet? Wie gehe ich mit ihm um? Wie geht diese Welt mit ihm um? Wie viele Menschen, diese Ungerechten, wie viele Menschen sind wirklich dankbar? Voller Dankbarkeit. Und jeden Tag mit Dankbarkeit im Herzen sagen, Herr, ich weiß, wenn es dich nicht geben würde, gäbe es mich auch nicht. Danke. Danke, dass ich denken kann. Danke, dass ich essen kann. Danke, dass ich atmen kann. Danke, dass ich lieben kann. Danke, dass ich geben kann. Danke, dass ich vergeben kann. Danke, dass ich überhaupt mit dir eine Beziehung führen darf. Herr, danke, 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 danke. Wie oft ist es, dass wir so überwältigt sind von ihm? Aber im Gegenteil, dann, wie oft ist es, dass Gott so klein ist in unserem Denken, aber unsere Feinde sind riesig. Die sind so schlimm. Mag sein, dass die schlimm sind, aber wo ist Gott in diesem Bild? Wo ist Gott in seiner Gnade in diesem Bild? Er ist wirklich großartig. Erkennst du, wie viel Gunst und Gnade dir jeden Tag gegeben wird? Wer zum Glauben kommt, muss natürlich zuerst verstehen und persönlich damit sich abgefunden. Ich bin verloren vor einem gerechten, heiligen Gott, der mir jeden Tag Gutes gibt. Und ich bin ein Rebell. Das bringt uns dann zu unserem nächsten Punkt. Guter Egoismus ist nicht besser als böser Egoismus. Gute Eigenliebe ist nicht besser als böse Eigenliebe. Sagst, hä? Was meinst du? Jesus schreibt weiter, also spricht weiter und sagt, wenn ihr die liebt, die euch lieben, was habt ihr für einen Lohn? Tun nicht auch die Zöllner dasselbe? Und wenn ihr nun eure Brüder grüßt, was tut ihr besonders? Macht es nicht auch die Zöllner ebenso? Die Zöllner waren natürlich damals die große Verräter Israels. Sie haben aus Eigennutz und Egoismus das Israel verraten. Sie haben sich mit den Römern zusammengeschlossen und haben ihre Seelen verkauft, um reich zu werden. Sie waren damals auch wirklich überhaupt die Kriminellen, würde ich mal sagen. Sie haben ihr Landsleute nicht nur von den Zoll jetzt genommen, sie haben auch viel mehr genommen. Sie waren Diebe und Räuber und haben die Bevölkerung ausgenutzt. Wir haben da ein extremes Beispiel durch den Zöllner Zachäus. Wir freuen uns extrem, dass Zachäus zum Glauben gekommen ist. Der kleine Mann, der in den Maulbeerbaum gestiegen ist, um Jesus zu sehen. Und Jesus geht da und sagt, komm runter, Zachäus, ich gehe zu deinem Haus heute. Und wir lieben das. Die Kinder singen davon in Kinderstunde. Und Zachäus wird zum Gläubigen, bekehrt sich. Aber jetzt überlegt, was der sagt. Der sagt, und das ist ein Zeichen seiner Bekehrung, Vers 8 von Lukas 19. Zachäus trat hin und sprach zum Herrn, siehe, Herr, die Hälfte meiner Güter gebe ich den Armen. 50% von allem, was ich besitze, gebe ich den Armen. Und du und ich, wir würden sagen, puh, wenn er das tut, was bleibt übrig, wenn ich 50% meiner gesamten Habe verschenken würde, was bleibt da übrig? Aber dann sagt er, und wenn ich jemanden betrogen habe, so gebe ich es vierfältig zurück. Er hat immer noch genug übrig, dass er versprechen kann, das Vierfache zurückzuzahlen von allen Menschen, die er eben ausgenutzt hat. Wie reich war dieser Mann? Der war stinkreich. Und wie? Nicht durch harte Arbeit, durch Diebstahl, durch Ausbeuten. Das waren die Zöllner. Das waren die Zöllner. Und Jesus sagt, okay, ihr glaubt, ihr seid so nett? So selbst die Zöllner behandeln einander gut. Das ist nichts Besonderes. Man könnte es so sagen, selbst Zöllner haben ihren eigenen Freundeskreis, wo sie willkommen sind und wo sie begrüßt werden. Und Jesus sagt, ich rufe euch zu etwas viel Höheres auf. Gibt es jemanden, der nicht in deiner Familie ist, der nicht Landsleute, ein Landsmann ist, der nicht deine Vorstellung entspricht, jemanden, den du meinst, nicht wirklich genau richtig ist, genau diese Leute sollst du lieben. Wow, das ist, wie der Herr ist. Das ist Gnade. Das ist wirklich Gnade. Guter Egoismus ist nicht besser als böser Egoismus, wenn es nur um mich geht. Und zum Schluss, Jesus ruft uns dazu auf, ein göttliches Herz zu haben. Jesus hat nur gegeben. Weißt du, manche Leute heute, sie lehnen den Schöpfer ab. Sie lehnen den Gott der Bibel ab. Und sie sagen sowas wie, wenn Gott wirklich gut ist, dann wird er wissen, dass ich nicht so schlimm bin. Ich bin kein Sünder. Ich bin kein Mörder. Ich bin kein Dieb. Ich bin kein Ehebrecher oder Ehebrecherin. Ich bin ein richtig guter Mensch. Aber das ist tatsächlich wie ein Zöllner, der zu einem anderen Zöllner spricht und sagt, ja, wenn unsere Landsleute uns ablehnen, dann sehen sie nicht, was für einen guten Zöllner ich bin. Oder das ist so, wie wenn ein Seeräuber seine Freunde sagt, hey, warum hat die Regierung Probleme mit uns? Also wir behandeln einander recht gut. In unserer Seeräuberbande sind wir recht lieb. Es sind halt die anderen Leute, die wir nicht mögen. Das geht so nicht. Oh, ein Landesverräter. Warum haben Sie ein Problem? Ich meine das alles gut. Es dreht sich darum, wer gibt den Standard? Gott ist der Richter. Und wir haben die Verantwortung und das Vorrecht, Menschen zu lieben, wie er sie liebt. Und Jesus ruft uns dazu auf, ein göttliches Herz zu haben. Und denk nicht, das heißt, deine Geduld mit Menschen hat keine Grenzen. Okay? Hat die Gnade Gottes Grenzen? Es hat Grenzen insofern, dass auch Römer 1 uns sagt, dass es gewisse Sünden gibt, wo Gott dann sagt, okay, ihr seid so stur, ich lasse die Hände los. Ich werde die übergeben. Römer 1, Vers 23 bis 25, darum hat sie Gott auch dahin gegeben. Viele Leute glauben, ich habe mein ganzes Leben die Möglichkeit, Jesus anzunehmen. Aber wird der Geist Gottes immer ziehen? Wird der Geist Gottes immer dich ansprechen? Epheser 4, Vers 19 sagt, dass manche Leute alles Empfinden verloren haben und sich der Zügellosigkeit ergeben haben, um jede Art von Unreinheit zu verüben mit unersättlicher Gier. Timotheus spricht von einem gebrandmarkten Gewissen. Weißt du, Gott hat immer offene Arme, aber die Sünde in unserem Leben kann so schlimm werden, kann so hart werden, dass auch Gott sagt, okay, du willst nicht, du hast dich den Götzen angeschlossen, lass ihn gehen. Und das ist eine furchterregende Wahrheit. Das ist eine Realität. Aber das heißt nicht, dass er aufhört, diese Menschen zu lieben. Er lässt sie aber gehen. Und er sagt, ich zwinge euch nicht. Und manchmal ist das genau auch, nicht nur manchmal, das ist immer genau das Richtige. Manche Leute müssen so tief fallen, dass sie so tief am Boden sind. Und dass sie erkennen, in meiner eigenen Kraft schaffe ich gar nichts. Und wenn Gott nicht loslassen würde, dann wären sie wirklich hoffnungslos verloren. Und der Tag kommt dann natürlich, wenn man stirbt. Hebräer 9 sagt, es ist für den Menschen bestimmt, einmal zu sterben und dann das Gericht. Und der Herr steht dann als Richter da. Und da muss man noch einmal, wir dürfen nicht verwechseln, persönliche, gegenseitige Liebe und die Aufgabe eines Verantwortlichen für ein Land, für eine Gemeinde. Die Gemeinde muss auch richten. Ja, das sehen wir auch im Neuen Testament. Verantwortlich eines Vaters in einer Familie, Grenzen zu setzen, zu richten, seine Familie zu beschützen. Alle diese Dinge haben nichts mit dieser Stelle hier direkt zu tun. Es ist diese persönliche, gegenseitige Liebe. Die Grundlage der göttlichen Liebe ist unser himmlischer Vater selbst. Der Grund, warum wir das so tun. Wir hören auf, die Opferrolle zu spielen und zu beanspruchen. Wir vertrauen Gott und dienen unserem Nächsten selbstlos, ohne egoistische Erwartungen. Das ist, was wir letzte Woche auch gesagt haben und gesehen haben. Das ist die Grundlage. Und er schließt ab in Vers 48, darum sollt ihr vollkommen sein, gleich wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Das Wort vollkommen ist nicht Perfektion. Das ist wirklich volle Mannesreife. Das ist wirklich ein reifer, erwachsener Sein. Jemand, der nicht ständig von Umständen und von den Lieblosigkeiten von anderen Menschen hin und her geworfen wird, sondern in Christus gewurzelt und aufgebaut ist und in der Lage ist, viel Leid zu ertragen aus Liebe für anderen. Und du findest hier auch nicht, es kommt im Deutschen nicht so klar raus, da steht darum, sollt ihr. Das ist nicht ein Befehlsform als Verb, das ist ein Zukunftsform. Ihr werdet so werden. Schritt für Schritt, das ist Heiligung. Es ist nicht jetzt, heute wirst du perfekt sein, sondern dein Ziel ist, Schritt für Schritt zukünftig mehr und mehr Christus ähnlich zu sein, Gott ähnlich zu sein. Ihr sollt vollkommen sein. Das ist, was Epheser 4 sagt, das Ziel ist für uns in der Gemeinde, dass wir zur vollkommenen Mannesreife, zum Maß der vollen Größe des Christus, und damit wir nicht mehr unmündig sein, hin und her geworfen und umhergetrieben von jedem Wind der Lehre, durch das betrügerische Spiel der Menschen, durch die Schlauheit, mit der sie zum Irrtum verführen, sondern wahrhaftig in der Liebe heranwachsen, in allen Stücken zu ihm hin, der das Haupt ist, der Christus. Epheser 4, 13 bis 15. Was für ein Segen, was für ein großes Vorrecht. Und liebe Geschwister, lasst uns nicht vergessen, der Herr ruft uns dazu auf, anders zu sein, nicht mehr vom Gleichen hinzuzugeben. Man kann nichts ändern, indem man mehr vom Selben dazu gibt. Lediglich kann man es nur vermehren. Das nächste Mal, wenn du in deiner Beziehung zu deinen Kindern, zu deinem Ehemann, vielleicht zu deiner Arbeitgeber oder Arbeitskollege dazu versucht bist, Böses mit Bösem zu vergelten, denk darüber nach. Du machst nur das Böse größer. Probier mal mit Liebe. Der biblische Weg ist immer der Weg der Liebe. Ist immer dieser Weg. Liebloses Herz haben wir letztes Mal gesehen. Nichts Neues. Erkenne das in deinem Herzen, in meinem Herzen. Und sag, Herr, nein, ich tue Buße. Ich will mit meinem Mann nicht so umgehen. Ich will mit meiner Ehefrau nicht so umgehen. Ich will mit meinen Kindern nicht so umgehen. Ich will mit meinen Kollegen nicht so umgehen. Ich will mit meinen Geschwistern in der Gemeinde nicht so umgehen. Hab ein liebvolles Herz, gnädig, barmherzig, gottvertrauend, versöhnlich, dienstbereit. Sagst, okay, Herr, das ist mein Ziel. Das ist mein Ziel. Und merkt ihr, wie wichtig das ist, dass man dieses Ziel gemeinsam angeht zur Ehre des Herrn Jesus Christus? Jesus muss im Mittelpunkt stehen. Wenn er nicht im Mittelpunkt steht, ist das einfach nicht möglich. Punkt. Gibt es Menschen, jetzt denk darüber nach, gibt es Menschen, die du lieben solltest, aber nicht bereit bist zu lieben? Pflegst ein Groll, nachtragend, irgendwas. Jesus sagt, liebt sogar deine Feinde. Familie, Eltern, Geschwister, Kinder. Wie oft kommt es vor, dass innerhalb einer Familie Menschen jahrelang miteinander nicht gesprochen haben. Jahrelang. Wegen irgendetwas, das irgendwann passiert. Meistens weiß man nicht mehr genau, was gerade damals wirklich passiert ist. Aber da ist was passiert. Und niemand bringt es in Ordnung. Gemeinde, Glaubensgeschwister, das sieht man immer wieder. Weißt du, manche Leute springen von einer Gemeinde zum nächsten. Und was sie dann immer sagen ist, ja, die Gemeinde ist schuld. Die Gemeinde macht das falsch und die macht das falsch. Und kann sein. Also es gibt Gründe. Verstehe mich nicht falsch. Es gibt Gründe, eine Gemeinde zu verlassen. Biblische Gründe aber. Nicht, jemand hat mich quer angeschaut. Oder die haben mich nicht genug gepflegt. Also es gibt Gründe. Aber weißt du, oft ist es, Menschen laufen von ihren Problemen weg. Und sie sind nicht bereit, die Probleme zu lösen. Und deswegen verlassen sie sogar eine Gemeinde. Nachbarschaft. Gibt es Nachbarn in deiner Gegend, mit denen du jahrelang nicht gesprochen hast, einfach weil sie schwierig sind und du sagst, oh, boah, boah, oder? Ich verstehe das. Aber sind wir besser als oder anders als die Zöllner, wenn wir das tun? Reden nur mit den Leuten, die Dinge so sehen und so sind wie wir. Arbeit, haben wir schon angesprochen. Schule. Ja, das ist schwer in der Schule manchmal für unsere Kinder. Meine Kinder haben es nicht immer leicht gehabt. Sie haben immer wieder Schwierigkeiten gehabt. Was tust du, wenn die anderen Kinder gemein sind? Gemein zurück sein. Nein, überwinde das Böse mit das, was gut ist. Gib Liebe zurück. Wenn jemand dich ignoriert, bring diese Person am nächsten Tag ein Muffin. Keine Ahnung, vielleicht mögen sie keine Muffins, aber du irgendwas zeig, ich bin trotzdem da für dich. Nationalität, Rasse, politische Ausrichtung und so weiter. Wahnsinn, was da alles passiert, oder? Ich habe mal, und damit schließe ich ab, ich habe mal mit jemandem gesprochen, das geht jetzt mehr als 20 Jahre zurück. Und die haben gesagt, wir wollen eine österreichische Gemeinde gründen. Und am Anfang habe ich nicht verstanden, was die damit gemeint haben. Vor allem hier in Wien. Wien ist schon seit wie lang jetzt ein Vielvölkerstadt? Also seit der Monarchie? Also, wie viele Kubitschek und was, das ist nicht Deutsch. Also, wo kommen diese Dinge her? Weißt du, ein Vielvölkerstaat. Und als ich dann mit der Zeit verstanden habe, was diese Person gemeint hat, wir wollen eine Gemeinde haben, wo nur Österreicher sind, die Österreich und Deutsch als Muttersprache und Mutterland hatten. Puh. Weißt du, das war. Das ist. Wo kommt das her? Vom Herrn? Deutsch ist unsere Sprache, die wir verwenden. Warum? Weil Deutsch die Sprache ist, die wir in Österreich sprechen. Und wir alle können Deutsch einigermaßen. Ich versuche es zumindest. Aber sind wir nicht alle im Ebenbild Gottes geschaffen? Stellt euch vor, liebe Geschwister, dass eine Gemeinde mit diesem Ziel gegründet wird. Wir wollen die österreichische Gemeinde sein. Weißt du, wir wollen weder Anstoß für Menschen geben, die in Österreich aufgewachsen sind, noch für Menschen, die hinzugezogen sind. Warum? Wir wollen Jesus ehren. Aber Jesus steht sehr wohl im Mittelpunkt. Nicht Jesus und irgendeinen anderen Gott. Oder irgendeine andere Sache, wie Materialismus oder irgendwas. Jesus ist unser Herr. Und wenn wir Gott lieben und sehen, wie so sehr er uns geliebt hat, dann darf in uns erstens eine klare Bereitschaft entstehen, Buße zu tun. Herr, vergib mir für meine Sünden. Aber daraus einen klaren Wunsch, Jesus ohne Wenn und Aber, nachzufolgen. 100%. Willst du Jesus nachfolgen? Dann musst du von Neuem geboren werden. Und zum Schluss, wenn du Jesus nachfolgst, was hat er gesagt? Was darfst du auf dich nehmen? Ein Kreuz. Selbstverleugnung. Liebe deine Feinde. Und wir können es nicht genug sagen. Als Jesus am Kreuz hing und er betete für seine Feinde, was hat er gesagt? Vater, vergibt ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und wenn du diese Haltung in deinem Herzen hast und das nächste Mal kommt Kollege XY und sagt, du Idiot, was tust du jetzt da? Und in deinem Herzen entsteht, Vater, vergib, da keine Ahnung. Hilf mir so zu sein wie du. Dann wirst du merken, wie du frei bist. Wirklich frei. Bist nicht kein Opfer mehr, bist ein Jünger Jesu. Und das ist ein Riesenunterschied. Vielleicht bist du heute da und du sagst, ich kenne diesen Jesus gar nicht. Ich habe viel von ihm gehört, aber ich habe Und ich verstehe viel aus der Bibel, aber ich habe niemals bis jetzt, habe ich mein Herz Jesus Christus 100% hingegeben. Habe ich mein Leben, war ich bereit, die Kosten zu tragen, um ihm nachzufolgen? In meinem Familienkreis, in meinem Freundschaftskreis, Verwandtenkreis, wenn ich mich für Jesus entscheide, dann werde ich Ärger kriegen. Ich kann das nicht. Ich möchte euch alle, die in dieser Situation sind, ob es jetzt bei Live-Übertragung oder hier vorhanden, wenn das deine Situation entspricht, sag nicht, ich kann das nicht. Sag, ich muss der Erste sein. Ich muss der Erste sein, der Jesus in meiner Familie, in meinem Freundeskreis, in meinem Bekanntenkreis annimmt und nachfolgt. Es muss irgendwo anfangen. Wir können nicht weiter einfach Richtung Verdammnis, ohne Wenn und Aber.